Herzlich willkommen zur 346. Folge des Sneakpods. Heute ist Claudia Nördinger bei mir. Und
Da wolltest du was sagen.
Ich hab's gesehen. Und wir besprechen ein paar ältere Filme. Unter anderem. Jetzt habe ich den Film nicht aufgeschrieben. Verdammt!
Only Lovers Left Alive.
Das stand da vorhin, jetzt ist es weg. Ich weiß nicht, wo ich das hingetippt habe. Ja, und noch mal ein paar andere.
Hallo, Robert Krüger.
Hallo. Eine sehr zerhackte Einleitung heute.
Ja, ein bisschen.
Egal. Only Lovers Left Alive. Wie alt ist der jetzt?
Der war zu Weihnachten im Kino.
Okay.
Das und geht ja ist der aktuelle Jim Jarmusch. Also Jim Jarmusch kennt man für Broken Flowers und ältere Sachen wie Dead Man und noch ältere Sachen wie Stranger Than Paradise und so weiter. Also eigentlich ja so ein klassischer Indie-Filmmacher, der eben in den letzten 10 Jahren immer mal auch mal was gemacht hat, was auch ein bisschen weiteres Publikum erreicht hat. Und in diesem Film jetzt spielen die Hauptrollen Tilda Swinton und Tom Hiddleston, den man spätestens seit Thor kennt, als Loki. Und die beiden sind Vampire. Allerdings ist das nicht, also es hat nichts mit Twilight oder sowas zu tun, sondern, der Film hat nicht sehr viel Handlung und ziemlich viel von dem Film ist eher sowas Atmosphärisches, was uns zeigen soll, wie sich das vielleicht anfühlt, für die zu leben. Eben einfach unendlich viel Zeit zu haben, aber in gewisser Weise auch halt so dahin zu leben. Die beiden leben, also die beiden sind verheiratet, aber sie leben an unterschiedlichen Orten. Er lebt in Detroit, sie lebt in Tangier. Und
wie heiratet man denn als Vampir? Da muss man noch den Typ von der Kirche überzeugen, dass das nachts stattfindet.
Ja, ich weiß, das wird nicht thematisiert. Sie haben irgendwann im 19. Jahrhundert wohl geheiratet, wie das damals genau funktioniert hat.
Da war das mit den Öffnungszeiten noch besser.
Vielleicht, aber es ist, also auf jeden Fall ist es auch so, dass sie als Vampire geheiratet haben. Also, weil wir erfahren auch ein bisschen was dazu, darüber, was sie schon viel früher in ihrem Vampirleben gemacht haben und wen sie gekannt haben und so weiter. Und die beiden, er ist Musiker, also er hat über die Jahrhunderte hinweg also viel Musik geschrieben und gespielt und sammelt Instrumente und so weiter. Und er lebt in Detroit unheimlich zurückgezogen in so einem Haus. Und da ist umgeben von Musikequipment und teuren Musikinstrumenten und hängt aber so rum. Also er hat ziemlich depressive Allgemeinstimmung und man merkt eben so, dass dieses ganze so dahin leben ihn eben unheimlich runterzieht und vor allen Dingen ein Problem für ihn ist zu betrachten, wie die Zombies, und damit sind die Menschen gemeint, wie die Zombies leben. Also er hat eben so eine Vampir-Malaise, die vor allen Dingen darauf basiert, dass er sich in einer Welt wiederfindet, die voll ist von Zombies, die ein vollkommen leeres Leben führen und so. Und sie, also ursprünglich war er wohl auch mal mit ihr in Tangier und sie ist dort alleine und sie kommt dann aber zu ihm nach Detroit, um ihn aufzumuntern oder was auch immer, ihm zu helfen. Und wenig später trifft dann noch ihre jüngere Schwester, gespielt von Maya Wasikowska, ein. Und die ist eben so, halt die wilde Junge, die mehr Gefahren eingeht als die beiden eben, die schon eher so abgeklärte Vampire sind. Und also es wird eigentlich nicht sehr thematisiert, jetzt so so diese klassischen Vampir-Sachen, die damit zu tun haben, gehe ich auf
Können
die Jagd
Vampire
und sowas.
Eigentlich Kinder kriegen? Geht das?
Ich glaube nicht. Also macht hier auch nicht den Eindruck.
Okay, habe mich gar gefragt.
Also es ist eher so, deren Leben wird eben gezeigt als geprägt von so einer unheimlichen irgendwie Langsamkeit und so einer Melancholie. Und wenn sie Blut zu sich nehmen, dann ist es ziemlich genau wie so ein Trip eben. Also das wird häufiger.
So ein koksmäßiger Energieschub.
Genau, also es wird häufiger gezeigt, wie sie das quasi konsumieren und dann, was da mit ihnen passiert, das erinnert schon sehr an Darstellungen von Drogen im Film ansonsten. Das Ganze ist sehr, sehr dunkel gehalten. Es ist wahnsinnig überfüllt und detailliert ausgestattet und unterlegt von einem sehr melancholischen, aber wirklich tollen, eklektischen Soundtrack. Ja, aber es ist eben insgesamt, ist der Film weniger Geschichte als Atmosphäre, so insgesamt. Und das ist vielleicht auch, also das ist, glaube ich, auch das, wo mancher, der ihn anschaut, so an seine Grenzen stoßen wird und dann irgendwann sagt, ach komm jetzt, also nur, dass die hier so rumhängen und irgendwie so Emo-Vampire eben sind, reicht das aus, um irgendwie den Film zu füllen? Da verliert vielleicht mancher seine Geduld.
Das klingt jetzt für mich auch nicht so mega attraktiv, dass ich den jetzt unbedingt sehen wollte. Also, ach, so langweilig, wir haben so viel Zeit, gehen.
Also. Ja, also ich hatte, also es werden so ein paar jetzt so Probleme der, naja, des Vampirlebens in der modernen Welt werden thematisiert, zum Beispiel, dass eben Blut immer häufiger irgendwie verunreinigt ist und deswegen, das ist eine Gefahr für sie auch als Vampire.
Kriegen sie Vampirkrankheiten oder was passiert dann?
So ungefähr. Und es kann auch tödlich für sie sein. Und dann ist eben sozusagen ist die Frage, wie verhält man sich mit diesen Problemen? Wie geht man damit um? Was tut man, um dem aus dem
Leben zu wird dann aber nicht so eine Sexual Transmittable Diseases Warnungsfilm-Episode, die uns versucht, mit der Moralkeule zu belehren?
Nicht so, aber ein bisschen sowas steckt da schon drin. Auf jeden Fall in dem Gegensatz zwischen ihnen als Paar und der Kleinschwester von Tilda Swinton. Da steckt schon so ein bisschen was drin. Und ich meine, dann ist noch so die ganze, also dann gibt's eben noch so eine Ebene, also er ist eben offensichtlich ein genialer Musiker und Komponist und eben auch über die Jahrhunderte immer wieder gewesen. Was ich ziemlich ermüdend an dem Film fand, war, dass immer mal wieder dann so Name-Dropping stattfindet. Er hat irgendjemand Tollen gekannt vor 300 Jahren oder hat was für den geschrieben oder sowas. Und ist eine weitere Figur, auch ein Vampir, wird von John Hurt gespielt. Und bei dem ist es so ähnlich auf der literarischen Ebene. Der hat eben alles Mögliche geschrieben, von dem man denkt, dass es jemand anderes geschrieben hat und so. Und das fand ich dann immer so ein bisschen so, oh, ja, okay, ist ja wirklich toll.
Es sind Millionen Vampire und wir lernen ausgerechnet die drei kennen, die mit allem und jedem Wichtigen am Start
waren. Und es spielt auch einfach keine Rolle. Also ich finde, das braucht es überhaupt nicht für diese Figuren. Das reicht doch vollkommen aus, dass du jetzt siehst, dass er irgendwie ein genialer Musiker ist. Ist doch nicht nötig, dass er vor 300 Jahren in Wirklichkeit der war, der so und so geschrieben hat. Also es ist wirklich, finde ich, nur dämlicher Drehbuchballast, wo ich nicht verstehen kann, was das soll. Ja.
Ist das ein Autorenfilm? Hat er den auch selbst geschrieben?
Ich glaube, er hat den auch selbst geschrieben, ja. Und also das Drehbuch, finde ich persönlich, ist nicht das Stärkste. Ich finde, dass die beiden Hauptfiguren wirklich toll sind. Also Tilda Swinton ist auch wie gemacht für diese Rolle. Also die hat die richtige Intensität oder auch Gruseligkeit.
Und Emo-Schwerheit so.
Genau. Und ich finde Tom Hiddleston auch toll. Ich finde ihn auch sehr attraktiv. Das ist noch eine andere Sache. Aber ich finde auch, dass er das wirklich gut spielt.
Ich finde ihn auch als Loki immer irgendwie
super.
Sehr
intensiv. Der hat so eine Intensität generell. Und er ist hier eben auch so, also er ist immer so gekleidet wie so ein Rockstar im Prinzip. Und er hat also eben so die ultimative Schwermut, so trägt er mit sich rum. Und das ist schon sehr wirkungsvoll. Die beiden zusammen finde ich auch toll. Ich finde das was der Film wirklich gut macht, der hat eben so eine hypnotische Langsamkeit, die manchmal nicht so funktioniert, aber zum Teil dann auch wieder ziemlich gut. Und ich finde zwischen den beiden, die zeigen so eine eben so eine bisschen seltsame Art von Intimität und die finde ich ist schon gut abgebildet. Also die beiden zusammen finde ich sehr gelungen, aber ansonsten hat der Film auf jeden Fall auch ein paar Schwächen. Also kein uninteressanter Film. Auf keinen Fall ein handlungsgetriebener Film. Und wer Schwermut im Film nicht gerne sieht, der sollte diesen Film auf keinen Fall anschauen.
Okay.
Ja. Ich gebe etwas verwirrte 8 Punkte.
Genau, jetzt kriegen die Punkte immer so Adjektive dabei. Das sind so verwirrte 8 Punkte. Ich stelle mir die gerade so bildlich vor, wie so durch die Zeile taumeln, in der sie aufgeschrieben sind.
Auch weil ich einfach die Ausstattung wundervoll finde und auch den Soundtrack sehr mag. Wobei, was ich mir nicht erschlossen hat, ist, der Soundtrack ist so also zum Teil so bisschen psychedelisch, zum Teil aber auch jazzig eher so und Mitte des 20. Jahrhunderts das meiste. Und das erschließt sich für mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. So toll ich den Soundtrack finde, wenn dieser geniale Musiker doch seit Jahrhunderten im Prinzip überall mitmischt, wo geniale Musik geschrieben wird, dann erklärt sich für mich nicht, dass die jetzt in einem Fort nur noch Musik aus der Mitte des 20. Jahrhunderts hören. Das ist so eine Nostalgie, die für mich in dem Kontext ihres Lebensrhythmus überhaupt keinen Sinn ergibt. Das ist eine Nostalgie, die für mich im Lebensrhythmus von Jim Jarmusch Sinn ergibt, aber nicht für die Vampire eigentlich.
Ja, das ist dann alles projiziert und so.
Ja, ein bisschen doch. Also was man sich natürlich fragen kann bei diesem Film ist, wofür steht das alles? Nimmst du das vielleicht gar nicht als Vampirfilm, sondern ist es in Wirklichkeit was ganz anderes oder so? Das kann man mit Sicherheit machen. Aber
Jim Jarmusch einfach nur gedacht, ich muss irgendwie auch auf diese Emo-Vampir-Welle drauf, gerade voll hippen.
Nee, das glaube ich eben nicht. Und aber eben der Vampir im Prinzip als Sinnbild für so eine Lebensmüdigkeit, die sich eben auch aus so einem kreativen Umfeld ergibt. Das kann man da schon reinlesen. Ob der Film dadurch besser wird, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall kein uninteressanter Film. Und ja, also ich finde ehrlich gesagt auch, dass er einiges gemeinsam hat mit Jim Jarmuschs relativ frühen Filmen, so wie Stranger Than Paradise. Eben von der Stimmung her, sowas langgezogen Melancholisches, wo dann plötzlich Figuren irgendwie reinbrechen, aber auch nicht so richtig was machen. Also du hast dann, es kommt jemand neu an, was ja so ein klassisches Element in einem Film ist. Jemand Neues bringt Unruhe rein. Aber es ist auch nicht so, dass dann irgendwie wirklich sehr viel Handlung passiert, sondern es ist einfach so, es entsteht eben so ein Ungleichgewicht in dem Gefüge. Und so ein bisschen so ist das. Ja.
Okidoki.
Jo.
Only Lovers Left Alive.
Ja.
Bleiben wir mal, ich habe auch einen Film auf Watch Ever in diesem Fall geguckt und das bleibt bei dem Thema nicht unbedingt handlungsgetrieben, könnte man sagen. Ich habe The American gesehen mit George Clooney und wenn mich nicht alles täuscht, auch von George Clooney, aber das kann ich ja gerade mal noch schnell nachgucken. Geschichte ist relativ schnell erzählt. George Clooney ist ein Profikiller, Auftragskiller, der aus irgendeinem Grund am Anfang in der schwedischen Schneewüste irgendwo im Wald wohnt mit einer Frau und dann kommen böse Menschen und wollen ihn töten. Er entkommt dieser Sache und haut dann ab nach Italien, um dort erstmal unterzutauchen, weil ihm das auch sein Auftraggeber ist ja immer so, jeder von diesen Profikillern hat ja immer so einen Typ, von dem er seine Aufträge kriegt und irgendwann wird der ja möglicherweise auch zum Feind. Wir haben dieses Motiv schon 40.000 Mal in irgendwelchen Profikiller.
Ja, weil das so ist, Filmen. Offensichtlich.
Ja, klar. Natürlich wissen wir ja alle. Die Profikiller, die ich so kenne, denen geht es genauso. Jetzt ist er also in Italien, soll sich in irgendeinem kleinen Dorf verstecken. Und genauso beschaulich und malerisch, wie das klingt, plätschert dann auch dieser Film erstmal so dahin. Also wir sehen dann, wie er da ankommt. Und wie die örtlichen Dorfbewohner ihn so ein bisschen, er ist halt the American, ja, der fällt da natürlich auf wie ein bunter Hund. Obwohl er ein bisschen Italienisch spricht.
Da hat George Clooney zu der Zeit einfach sein Leben so ein bisschen umgesetzt.
Das kam mir tatsächlich auch so vor, dass ich dachte, wenn jetzt noch der Komasee ins Bild fällt, dann schreie ich. Aber es ist alles sehr malerisch, es ist alles unfassbar ruhig inszeniert. Also er fährt da so mit seinem rostigen alten Fiat Chroma durch die Gegend. Und wir sehen sehr viele kleine Gassen und Häuser, die irgendwie alle so aussehen, als ob sie nur dadurch noch stehen, dass es die zwei Nachbarhäuser gibt, an die sie sich anlehnen können. Und er kriegt dann einen Auftrag, er muss irgendwie für so eine sehr hübsche Frau, die offensichtlich auch seiner Profession nachgeht, muss eine Scharfschützengewehr mit gewissen Bedingungen, die das erfüllen muss, muss er besorgen und zusammenbauen. Und dann sehen wir, dass er auch sehr handwerklich befähigt ist. Und gleichzeitig muss er seine Tarnung aufrechterhalten. Und es ist aber so, dass die schwedischen Bösewichte immer noch hinter ihm her sind und dann müssen wir gucken, wie er damit fertig wird. Das Ganze lässt sich gut weggucken, wenn man gerne George Clooney sieht, wie er so ein bisschen traurig sich fragt, was er mit seinem Leben anfangen soll und so ein bisschen hilflos durch seine Situation stolpert, aber wenn man jetzt darauf Wert legt, dass man einen vielleicht etwas treibender inszenierten Film sieht oder wenn man jetzt nur gelesen hat, es geht um Auftragskiller und sich denkt, da wird wohl geschossen werden und da wird wohl mal ein bisschen Action sein, ist man völlig falsch bei diesem Film. Das soll aber nicht heißen, dass ich den schlecht fand. Also der passte so in die Stimmung und ich bin, obwohl ich müde gewesen bin, nicht eingeschlafen, sondern ich wollte schon wissen, wie und warum und weshalb und ob da rauskommt, was die Schweden von ihm wollen. Ist aber irgendwie trotzdem zwiespältig, das Ding. Also der weiß nicht so richtig, was er will, aber er ist wunderschön anzuschauen. Und die Geschichte ist dabei wahrscheinlich eher so ein bisschen nebensächlich. Also es geht wahrscheinlich wirklich darum, wie einsam macht das, wenn das mein Job ist und kann ich da überhaupt eine Beziehung mit Leuten führen? Dann lernt er natürlich auch eine Frau kennen, obwohl die eigentliche Vorgabe ist, in diesem Dorf ein bisschen die Bälle flach zu halten und möglichst auch keine Kontakte irgendwie zu knüpfen, die dich irgendwie verraten könnten oder so. Und natürlich misstraut er erstmal jedem. Also selbst der Frau, die er kennenlernt, hat er dann das Gefühl, die steckt vielleicht doch mit irgendjemandem unter der Decke. Vielleicht ist das eine Kontaktperson, die nur deshalb auf mich angesprungen ist, weil sie auf mich angesetzt ist und so. Also diese grundsätzliche Misstrauen hat er jedem gegenüber und das macht natürlich auch vieles kompliziert im Leben. Und darum geht es so ein bisschen, auch wenn keins dieser Themen wirklich durcherforscht wird. Also das ist, irgendwie hat er sowas Plätschernes, aber ich mochte das. Vielleicht auch, weil Italien so malerisch schön aussah und weil ich Bock auf Urlaub hätte, glaube ich.
Ja, ist interessant, weil ich habe den Film auch gesehen, vor längerer Zeit schon. Und alles, was du jetzt erzählst, also ich kann mich an nichts von der Handlung erinnern. So an die Schweden konnte ich mich nicht mal erinnern, dass da irgendwie sowas war. Ich kann mich eigentlich nur noch so dran erinnern, wie George Clooney da so in der Gegend rumstoffelt und etwas leidet, weil sein Leben irgendwie so, ja, weil das halt schwierig ist.
Ich habe gerade nachgeguckt, der ist nicht von ihm selber, ist von Anthony Corbin
gemacht. Okay, aber der hat ihm dann auf den Leib geschneidert. Fast. Ja. Also da ist wirklich nichts hängen geblieben. Aber auch, muss ich sagen, kein negatives Gefühl jetzt dem Film gegenüber, aber irgendwie so, nichts geblieben.
Ja.
Also, nichts geblieben, außer einem etwas des Lebens überdrüssigen Killer Clooney.
Ja, lebensüberdrüssig. Also er ist jetzt nicht selbstmordgefährdet oder so, aber er ist so ein bisschen melancholisch, traurig, stolpert er da so durch Italien. Aber natürlich ist er clever, das ist also, man merkt das dann ihm schon an, dass er so der Profikiller weiß schon, was er tut und hat alles immer im Griff und so. Aber die Geschichte ist auch am Ende des Films, lässt sie einen zurück mit, okay, ich habe jetzt zugesehen, wie er diese Episode seines Lebens erlebt hat, aber wenn ich mich jetzt am Ende frage, warum ist das noch passiert, wieso ist das so ausgegangen, warum trachtet der ihm nach dem Leben, da bleiben ein Haufen Fragen offen. Also manches wird einem erklärt, vieles wird einem einfach so, das ist halt so gewesen. Ist jetzt auch nicht wichtig, ich muss ja nicht wissen, warum, wieso, weshalb. Insofern ist nicht so wie ein klassischer Actionfilm, wo am Anfang irgendwas steht, weshalb dann klar ist, der ist jetzt gegen den. Ja. Und am Ende ist dann klar, der hat gewonnen. Und wir wissen, warum der gegen den war und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Sondern hier ist so, im Grunde ist das Hauptthema nicht diese ganze Schießerei. Mhm. Und das dieses Desinteresse gegenüber, warum muss er den killen oder wieso will der ihn killen, das bringt der Film so deutlich zum Ausdruck, indem er das einfach ignoriert, dass man das noch auflösen könnte.
Ja.
Das ist schon ungewöhnlich, sag ich mal zumindest, so diese Handlungsfäden einfach so hängen zu lassen. Aber es stört einen am Ende nicht, also es ist ganz erstaunlich irgendwie. Naja, wenn ich das in Punkte fassen müsste, würde ich jetzt nicht viel mehr als 6,5 sagen, aber kann man mal gucken.
Ja.
Vor allen Dingen für George Clooney-Fans. Wenn er da mit nacktem Oberkörper Klimmzüge macht, dann sieht man mal, dass das Kerlchen tatsächlich noch sehr fit ist, meine Herren. Das muss man ihm lassen.
Tja.
Ja. Ich habe noch einen anderen Film geguckt. Und zwar The Good, The Bad, The Weird. Der fiel mir auf Watch Ever schon öfter mal durch meine Watchlist. Und Kai Otto von den Flimmerfreunden wird ja nicht müde, den als einen seiner Lieblingsfilme zu erwähnen. Und ich habe mir immer gedacht, wovon spricht er da eigentlich? Ich muss das mal irgendwann gucken. Ist ein südkoreanischer Western, müsste man wohl sagen, glaube ich. Es ist wohl so der Versuch gewesen, das Western-Genre wieder zu beleben und halt einfach mal in die Mandschurei der 30er Jahre zu verlagern. Und wir haben drei Typen. Den Guten, den Bösen und den Seltsamen. Und es geht am Anfang darum, dass ein Typ eine Schatzkarte bekommt und die irgendwie von A nach B transportieren soll. Was genau mit dieser Schatzkarte bezeichnet wird, was man da finden kann, ist unklar, wie das so immer ist bei Schatzkarten. Man weiß zwar, dass man da einen Schatz findet, aber keiner weiß, was da so genau ist. Und jetzt sind irgendwie, also es ist der klassische MacGuffin, alle sind hinter dieser bekloppten Schatzkarte her, keiner weiß, was er eigentlich damit anfangen kann. Und am Anfang steht eine große Zugüberfall, der Böse, also der Bad, überfällt diesen Zug, hält den an, Riesenschießerei, und hat dann in dem ganzen Tohuwabohu, was da entsteht, kriegt der Seltsame die Schatzkarte in die Hand und der ist jetzt den restlichen Film damit auf der Flucht. Und da werden dann verschiedene Allianzen geschmiedet. Irgendwann arbeitet er mit dem Guten zusammen, aber irgendwie dann doch auch wieder nicht. Und der Böse ist halt böse, aber irgendwie schon die coolste Socke im ganzen Film. Und es wird unfassbar viel geschossen. Es wird auch ein bisschen so, dieses Asiatische zeigt sich in zum einen mal in der kompletten Ausstattung, weil es spielt in der Mandschurei. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, sind wir irgendwie in China, sind wir in der Mongolei, das ist alles nicht so, also diese ganzen, man hat dann so eine Reiterstaffel, die sehen so klassisch aus wie aus einem Genghis Khan Film. Man hat dann aber auch wieder die japanische Armee plötzlich auf der anderen Seite, also diese ganz, Asien wird so komplett einmal durchgerührt, hat man das Gefühl. Und wir haben dann so Szenen, die aussehen wie aus Kill Bill oder sowas, ja, also so chinesische Pagodenhäuschen und so weiter, aber dann auch wieder so Sachen, die wunderbar aus einem Indiana Jones Film sein könnten, so Märkte, wo dann durch die Marktstände gerannt wird und alles wird zerschossen, alles
von
wird.
Von wann ist der Film denn?
Der Film ist von 2005, 8, okay. 9, irgendwie sowas aus der Richtung. Mhm. Er spielt aber 1930 und wie gesagt, es werden dann so Marktstände zerschossen und es wird ganz, ganz viel geschossen, ganz viel daneben geschossen. Es wird viel an irgendwelchen Seilen durch die Luft geschwungen und über Dächer geklettert und sich auf, also vollkommen dreidimensional bekämpft, ja. Es wird dann auch mal geprügelt oder mit Stöcken aufeinander gehauen, viel mit Messern geschlitzt und gestochen. Also es ist sehr actionreich. Es versucht an vielen Stellen lustig zu sein, auch wenn das bei mir nicht immer gezündet hat. Also es sind so ein paar, diese Figur, The Weird, ist so ein bisschen dafür angelegt, der soll so der Clown sein. Der funktioniert für mich aber nicht richtig. Also der Typ ist von seiner Leinwandpräsenz oder von seiner deutschen Stimme, keine Ahnung, die versucht das im Original zu gucken, kann ich lassen, weil ich spreche kein Koreanisch. Funktioniert der nicht richtig. Also der man hat so richtig das Gefühl, das soll Slapstick sein, der soll manchmal so ein bisschen dumm hinfallen oder irgendwie der hat halt immer so ein schelmisches Grinsen drauf, aber es sieht für mich so aus, wie wenn ein Schauspieler, der nicht Comedy spielen kann, versucht Comedy zu spielen. Also das klappt irgendwie einfach nicht. The Good soll so ein ja, der erinnert so ein bisschen an Clint Eastwood, der soll so der überlegene, coole Typ, der hat immer einen Hut und einen langen Mantel, der immer offen ist. Er hat halt so einen hellbraunen Mantel, The Bad hat einen schwarzen Mantel an. Man sieht schon, wie die gezeichnet sind, die Figuren. Aber für mich funktioniert The Bad, funktioniert super. Der ist, hat immer so ein fieses Grinsen, der hat Spaß daran, Leute zu töten. Und der ist einfach durch und durch fies, aber so überlegen fies, dass man das, also dass der als Figur wunderbar funktioniert, als so ein böser Westernheld, ja. Auch wenn er dann so Versatzstücke macht, wo dann ja hier irgendeiner aus seiner Truppe challenged seine Autorität und dann muss er den natürlich killen, auch wenn das jetzt vollkommen unnötig war. Das sind so Dinge, wo du denkst, ja, okay, ich wusste, wie die Szene weitergehen würde. Es ist einfach so Versatzstück genommen und 1:1, ohne irgendwas daran zu überlegen oder zu machen, irgendwie es anders aufzulösen. Die nächsten 2,5 Filmminuten sind komplett klar. Das brauche ich mir eigentlich gar nicht angucken. Das sind so ein bisschen ein paar Schwachstellen, aber das Problem an The Good zum Beispiel ist, dass der Typ so ein Babyface ist. Also die ganze Zeichnung, wie der Kerl gemacht ist, funktioniert, weiß man, wo die hinwollen. Aber der Schauspieler passt einfach nicht. Der hat so ein Pflaumenoberlippenbärtchen, was so aussieht, als ob es, wir hatten vorhin über Philipp Lahm geredet, der sich einen Bart wachsen lässt, um älter zu wirken. Genauso sieht der Typ aus. So ein bisschen Babyspeck an den Wangen, dieses Pflaumenbärtchen. Der funktioniert nicht als Clint Eastwood-Ersatz, als der coole Gute. Das geht einfach nicht. Und da ist die Schauspielerwahl bei The Weird vielleicht noch, die funktioniert besser, der sieht von sich aus schon lustig aus, aber er spielt das lustig nicht so gut. Oder es ist in der Übersetzung verhackt, dass es die Stimme ist, die es kaputt macht. Insgesamt ist es tatsächlich ein Film, wo ich zwischendurch irgendwann angefangen habe, mal im Facebook rumzublättern und in Twitter zu lesen, okay, und dann wieder hinzugucken. am Schluss wird es sehr unübersichtlich, wenn dann diese komischen mongolischen Reiter wieder auftauchen und die japanische Armee, und alle sind sie am Schluss hinter The Weird her, und es gibt eine riesige Pferdeverfolgungsjagd durch die Wüste, die wirklich beeindruckend inszeniert ist, aber dann auch viel zu lang. Da wird dann stundenlang von Pferd zu Pferd geschossen. Und ich habe das Gefühl, ich habe 70 Leuten beim vom Pferd geschossen werden zugeguckt, obwohl am Anfang nur 30 hinterhergeritten sind, wo man sich dann auch fragt, wo kommen die denn eigentlich alle her jetzt langsam? Und wir flüchten mit einem Auto und mit einem Motorrad vor reitenden Pferden, kommen aber irgendwie keinen Meter davon, wo man sich auch fragt, gib doch mal Gas, das kann doch nicht so schwer sein, so einem Pferd davon zu fahren. Aber naja, insgesamt sollte man vielleicht mal gesehen haben, aber so richtig überzeugt hat er mich nicht. Und wie Kai Otto dazu kommt, das zu seinem Lieblingsfilm zu erklären, bleibt mir nach wie vor unklar. Vielleicht muss man den noch dreimal gucken, oder ich habe irgendwas nicht verstanden oder so. Aber
okay, aber man kann nicht jeden Film, der einen schon beim ersten Mal nicht so richtig geflasht hat, noch dreimal schauen, um zu überlegen, ob er vielleicht doch ganz toll ist.
Ich glaube auch nicht, dass ich das tun werde. Ja, also visuell ist der teilweise toll. Die Kamera, wie die da so durch die Marktstände fliegt, während da gekämpft wird und so, ist schon gut gemacht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da The Raid-mäßige Kampf-Action sehen würde oder so. Also das ist, das bleibt alles relativ konventionell. Also da wird zwar geprügelt, aber da habe ich in ganz vielen Hollywood-Produktionen auch schon geschliffener inszenierte Kampf. Also wenn man Jason Statham-Filme guckt, dann ist das alles athletischer, toller und schneller als das, was man hier jetzt zu sehen bekommt.
Also ich nehme an, dass Kai Otto da irgendwie wahrscheinlich viel Positiveres daran sieht, dass vermutlich das sich ziemlich an den Genre-Klassik-Konventionen orientiert oder so, oder die irgendwie neu interpretiert. Wahrscheinlich ist das sein Ansatz, oder?
Das mag sein, aber wie gesagt, dann sind es halt so Sachen wie, der Bad muss da irgendwie klar machen, dass er der Chef ist. Gan, Zugüberfall, Gan. Sind alles irgendwie Themen, die da natürlich drin sind, und wir haben dann auch so das übliche, es ist natürlich ein Duell drin, es sind sogar mehrere Duelle drin, es sind große Schießereien drin, die Frauen werden immer nur schreiend aus dem Bild gehauen, es geht eigentlich nur Männer, also die ganzen Genre-Konventionen werden alle komplett bedient, ja, die Frauen sind entweder, stehen sie in der Theke, oder sie sind Prostituierte, oder sie tauchen im Film nicht auf. Love Interests gibt's nicht, das finde ich insofern positiv, finde ich oft so dran geschraubt, wenn sich der Film für das Thema eigentlich nicht interessiert, dann soll er es lieber weglassen. Das hat man hier getan. Aber ich sehe jetzt da nicht irgendwie, da finde ich Todeszug nach Yuma die wesentlich interessantere und bessere Wiederbelebung des Western-Genres, als ich jetzt den finde.
Aber ich weiß nicht, ich glaube, also ich finde Todeszug nach Yuma auch super, aber habe da immer schon das Gefühl, dass es irgendwie schon auch eine Wiederbelebung des Western-Genres für Leute ist, die nicht unbedingt jetzt Hardcore-Genre-Fans nur sind. Weil ich finde, Todeszug nach Yuma öffnet das Genre eben für Leute, die einfach gut unterhalten werden wollen und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der bis in die Kameraeinstellungen das alte Genre liebt, nochmal andere Sachen sucht. Also kann sein, dass er da ganz woanders hinschaut oder so. Aber das heißt ja nicht, dass...
Ja, also wir haben hier natürlich auch so diese Sergio Leone-Kamera, die dann so vor dem Duell in die Augen unserer Leute, aber auch das funktioniert nicht richtig. Das ist zu schnell geschwenkt. Der komische Überblendeffekt zwischen den, also die Hintergründe sind nicht dieselben, ja. Und dann schwenke ich so einmal an deinen Augen vorbei und dann montiere ich das so, als würde der andere direkt rechts neben dir stehen. Und dazwischen muss ich natürlich umblenden, und dann passen die Hintergründe von dem Gebirge nicht ineinander, sodass ich dieses Umblenden sehr deutlich sehen kann, wo dann so die Schultern ineinander schwimmen, wo ich mir denke, Alter, wenn du das machst, dann mach's richtig. Aber so sieht es nichts aus, ja. Und nee, also
na gut.
Klappt einfach nicht. Okay. Tut mir leid, Genre verhakt.
Was gibst du denn an Punkten?
5,5.
Okay, wow.
Ja.
Okay, auf den Film hatte ich schon vorher keine Lust, und jetzt habe ich schon gleich erst recht keine Lust mehr.
Okay.
Na gut.
The Good, The Bad, The Weird. It's a weird movie. So, nächstes Thema, es ist WM. Oh. Werden wir Weltmeister? Wenn die Leute das jetzt hören, dann wissen sie schon, ob wir Weltmeister sind.
Okay.
Für uns ist das jetzt, in wenigen Stunden geht's los.
Also ich habe mich eigentlich die ganze WM in vorsichtigen Pessimismus geübt, weil ich das für einfach psychologisch für mich die beste Option halte, weil wenn du nicht so viel erwartest und dich darauf vorbereitest, dass du jetzt ausscheidest, dann kannst du ja nur positiv überrascht werden. Okay, natürlich, wenn du dann 1-7 verlierst, wäre es trotzdem immer noch eine Enttäuschung.
Ich habe gerade eben in der Süddeutschen online einen Artikel gelesen darüber, von einer Mutter, die den offensichtlich Berlins größten Neymar-Fan zum Sohn hat, zumindest schrieb sie das so, und wie der schockiert zusammengebrochen ist in diesem Spiel. Und sie schrieb jetzt da im Grunde genau so was Ähnliches. Wie fängt man Kinder, also wie bereitet man Kinder darauf vor, dass wir möglicherweise nicht Weltmeister werden? Mhm. Und die Idee ist genau dieselbe. Also du musst den Kindern von vornherein, du musst ihnen vor dem Spiel schon mal klar machen, dass es möglich sein kann, dass das nicht so wird, wie sie das wollen, dann ist es leichter zu ertragen, wenn es dann so kommen sollte.
Klar.
Und ja.
Aber auf der anderen Seite muss ich ja auch sagen, ich merke dann schon auch immer bei mir, dass natürlich, wenn alle Fans, ich bin ja kein Fan, aber wenn jetzt quasi ganz Deutschland so drauf wäre wie ich, wäre das natürlich für die Mannschaft auch immer blöd, weil dann würde ja nie diese Stimmung entstehen, irgendwie wir glauben an die Mannschaft und es ist ja auch gut, dass viele Leute einfach viel von ihnen erwarten und so. Und deswegen, ich glaube, es wäre nicht so toll, wenn alle so rangehen würden.
Ja, auf der anderen Seite, es stand im Postillon neulich diese schöne Meldung, dass Deutschland 2 Tore mehr geschossen hat, weil 40.000 betrunkene Fans eine Leinwand angebrüllt haben.
Ja.
Ja, insofern.
Nein, wohl nicht. Aber ich meine, es ist natürlich, ich habe schon das Gefühl, das merkt man ja in den Interviews mit den Spielern immer schon mal, die behaupten ja häufig, dass sie das überhaupt nicht verfolgen und so, wie die Stimmung ist. Aber sie sind ja dann doch recht empfindlich. Also es ist ja dann doch so, wenn was Negatives geschrieben wird oder so, oder die Leute irgendwie nicht so mitgehen, dann wird ein bisschen rumgemeckert oder eben ein Journalist angeschissen.
Oder sich in die Eistonne gelegt, genau.
Genau. Und wenn die Resonanz positiv ist, je nachdem wie abgeklärt der Spieler ist, entweder er sagt, naja, und morgen schreiben sie wieder Schlechtes über uns oder sie freuen sich halt. Ich glaube schon, dass es da irgendwie eine Rückkopplung gibt, was die Stimmung angeht. Und ich verbreite nun diese euphorische Stimmung mit Sicherheit nicht, das muss ich zugeben. Aber ich muss zugeben, dass ich jetzt eigentlich für das Endspiel positiver gestimmt bin, als ich es für irgendein Spiel während dieser WM war. Ja. Aber das heißt vielleicht ehrlich gesagt auch nur, dass selbst wenn sie verlieren, ich trotzdem finde, dass es eine sehr erfolgreiche, wirklich gute WM war und also für die Deutschen. Und insofern ich auch mit einer Niederlage gut leben könnte.
Ja, ich fand jetzt man merkt, dass die Stimmung sehr ausgelassen ist, wenn du dann so auf so Pressekonferenzen Thomas Müller.
Ja, siehst, ja, so ein bisschen.
Hast du das gesehen, da wurde er irgendwie gefragt, die Brasilianer würden ja irgendwie alle.
Ja, ja, mit Franziskus und sowas.
Franziskus und so weiter. Und seine Antwort war dann irgendwie, die Frage kommt von RTL, ne? Und geht eigentlich gar nicht auf die Frage ein. Alle Journalisten fallen vom Stuhl vor Lachen. Das fand ich sehr schön.
Also, ja, ich trau ihnen was zu, aber ich find's auch nicht schlimm, wenn sie verlieren jetzt, ehrlich gesagt.
Am Anfang der WM habe ich Brasilien für fähiger und schwieriger zu schlagen gehalten als Argentinien. Hoffen wir mal, dass meine Einschätzung nicht so falsch war. Dann kann es nur gut gehen.
Ja gut, aber Anfang der WM konnte auch niemand den brasilianischen Nervenzusammenbruch voraussehen. Deswegen, also ich muss auch sagen, dass die Reaktion jetzt nicht so sehr nach dem Niederlandenspiel, sondern nach dem Spiel gegen Deutschland, auch von den Fans und so, das hat mich wirklich entsetzt, weil ich finde, diese vollkommene Entgleisung der Emotionen, dass die Leute, wie verzweifelt die Leute sind und sowas.
Die haben ja in Brasilien Busse abgefackelt und so ein Quatsch.
Ja, und eben auch die Stimmen, die du dann da von Brasilianern irgendwie dieser kleine Junge, der da vollkommen enthemmt irgendwas stammelt von seit 24 Jahren und so, wo ich denke so, what? Also da war es noch nicht mal annähernd geboren, mein Lieber. Also ich finde diese Art von Emotion, ehrlich gesagt, ist mir vollkommen fremd in Verbindung mit irgendeinem Sport oder irgendjemanden, dem ich Gutes wünsche oder dessen Team ich unterstütze oder sowas. Und daran kann ich nichts Positives sehen. Deswegen, ich bin ehrlich gesagt, ich empfinde das so, dass die deutsche Stimmung diesmal eine eher zurückhaltende ist, aber ich empfinde das nicht als negativ. Und ich finde, okay, wenn man wird sich mit Sicherheit angemessen freuen, wenn ein Weltmeistertitel dabei rausspringt. Und wenn nicht, dann denke ich, wird man die deutsche Mannschaft auch angemessen zurück begrüßen und bejubeln. Also ich mache mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen mehr.
Nicht in Frankfurt.
Ja.
Ist jetzt kürzlich vom DFB nochmal angesagt worden. Sie gehen nach Berlin, aber auch nur, wenn sie gewinnen.
Naja, das ist ja okay.
Tja, na also, gut.
Ich freue mich, aber bin nicht sehr aufgeregt, muss ich zugeben.
Und du bist rechtzeitig zurückgekommen für das Endspiel aus deinem Urlaub.
Ja.
Du wolltest ja faul sein, hast du gesagt.
Ja.
Hat geklappt?
Eigentlich ja, doch. Also wir sind jeden Tag viele Male im Meer schwimmen gegangen und haben am Strand gelegen und haben geschnorchelt und wir haben uns nur einen einzigen Tag einen Mietwagen ausgeliehen.
Aha, also doch.
Nur einen einzigen, weil wir die kleine Stadt, die irgendwie, weiß nicht, 15 Kilometer entfernt ist oder sowas, die wollten wir mal anschauen. Da sind wir dann mal hingefahren, sind dort wiederum ins Meer gestiegen.
Weil das da total anders war.
Ja, tatsächlich war es dort total anders, weil wir waren ja in der No-Party-Bucht. Ah. Und das war dann eher die Party-Bucht.
Okay, aber das Meer an sich hat davon nicht
viel. Nee, aber wenn du ins Meer steigst, merkst du, dass um dich rum Party ist und außerdem 10.000-fach mehr Leute um dich rum sind. Und ja, ansonsten haben wir es uns wirklich gut gehen lassen. Also mal davon abgesehen, dass mein Mann dann irgendwann so Ambitionen entwickelt hat, wie wir gehen zum Abendessen und dann laufen wir noch kurz auf den Berg, um den Sonnenuntergang anzuschauen, wo ich dann gesagt habe, so, du spinnst. Aber wie ich nun mal bin, sage ich erstmal, du spinnst und dann denke ich mir, naja gut, man kann es ja probieren. Und dann sind wir zumindest an einem Abend den Berg noch schnell hochgerannt.
Nochmal eben schnell.
Genau. Sind dann gerade so schnaufend 5 Minuten vor Sonnenuntergang oben angekommen und war dann auch ganz schön. Aber das war auch wirklich die einzige Anstrengung. Ansonsten muss man schon auch sagen, es war zu warm, um
großartig was zu machen. Ist der Mann mal romantisch und dann ist auch wieder nicht richtig. Man kann es nur falsch machen. Ich bin da vollkommen bei ihm. Also es ist... Wir haben es nicht leicht.
Nee, ich habe mich ja noch gar nicht beschwert, war ja sehr schön. Er hat dann auch.
Dann beschwerst dich jetzt hier.
Er hat dann auch gesagt, als ich den Berg hoch, weil bei mir ist es so, ist eigentlich viel zu heiß da jetzt, um irgendwie großartig Berge hochzulaufen. Und erstmal am Anfang ging es mir auch nicht so gut. Und dann, aber irgendwann am Berg kommt man ja dann so in seinen Schritt. Und dann läuft man eben doch relativ zügig den Berg hoch, wenn man mal so drin ist. Und dann bin ich eben den Berg hochgespurtet und dann hat er dann gesagt so, jetzt bin ich beeindruckt, sehr beeindruckend. Sonnenuntergangsläuferin. Allerdings muss ich sagen, dass ich dann auf dem Weg runter schon fast getorkelt bin, weil ich so erschöpft war. Ja, aber ja, ansonsten.
Das war Korfu, ne?
Korfu, genau.
Das heißt Griechenland.
Ja.
Merkt man die Krise?
Also man merkt mit Sicherheit, dass sich überall sehr viel Mühe gegeben wird, weil eben dort auf jeden Fall die Überzeugung herrscht, dass der Tourismus extrem wichtig ist und sowas. Aber dass ich jetzt ansonsten sagen könnte, dass die Leute eben weinen und lamentieren oder irgendwie sowas, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich muss auch sagen, ich war vorher noch nie in Griechenland. Und habe von diversen Leuten Diverses erzählt bekommen über die Griechen an sich. Und entweder war vieles davon einfach immer falsch oder die Leute auf Korfu sind nicht besonders repräsentativ für Griechenland. Weil fast nichts von dem, was ich dort jetzt gesehen habe, hat zu dem gepasst, was ich vorher erzählt bekommen habe.
Das habe ich aber auch schon öfter gehört, dass also wenn sie dann dass sie in Athen durchaus mal transparent durch die Straßen tragen, wo irgendwie Merkel mit Hitler verglichen wird und Hakenkreuze drauf sind und das auf den Inseln, dadurch, dass da einfach Tourismus massiv viel mehr stattfindet und die halt auch die Krise nicht so hart spüren wie Leute, die jetzt in der Stadt irgendwie von der Wirtschaft an sich, von der eigentlichen Wirtschaft leben müssen, dass die auf den Inseln einfach noch sehr viel lockerer und entspannter sind und denen auch klar ist, wenn ich jetzt hier anfange, Deutsche zu hassen, dann wird das mit dem Tourismus nicht besser.
Ja, genau. Ja. Also man merkt schon ganz deutlich, dass die durchaus ein hartes Leben führen, eben auch die Abhängigkeit von der Saison und wie übersteht man den Rest des Jahres und so eben. Das merkt man auch gerade an so Sachen wie Bars, die irgendwie aufmachen und dann hinterher wieder brach liegen und sowas. Da sieht man selbst, wenn man jetzt nur die Woche im Urlaub ist, siehst du eben so verschiedene Immobilien und denkst dir so, huch, was ist denn da passiert und so. Also das gibt's schon ziemlich viel. Und eben auch bei vielen Jobs, die dort so von Leuten, mit denen du denkst, schaust du dir an und denkst dir so, wow, das ist schon ein hartes Leben. Aber die Stimmung, so habe ich jetzt sehr positiv empfunden, die Leute sehr freundlich, ohne irgendwie aufdringlich oder lästig zu sein, einfach sehr, sehr freundlich. Und jetzt auch sowas gerade jetzt die Deutschen anging, also gut, ich war jetzt nicht in einem Ort, wo so überwiegend nur Deutsche waren auch eine ganze Menge Russen und Franzosen und so. Also da sind jetzt die Deutschen vielleicht auch nicht so als Pack aufgefallen, außer beim Fußballspiel. Aber auch da hatte ich eben so das Gefühl, dass da auch die Stimmung positiv war. Auch jetzt gerade eben, wo das ja die Woche war, wo Deutschland gegen Brasilien gewonnen hat und so, da wurden wir viel angesprochen und viele Leute in Restaurants und so haben gesagt, ja super, finden sie gut oder so. Oder selbst an dem Abend, wo wir das Fußballspiel geschaut haben, als ich bezahlt habe, hat dann der Herr vom Restaurant hat mich gefragt, ja, ob ich zufrieden bin und so. Und da habe ich gesagt, ich bin eigentlich ein bisschen traurig, weil ich ehrlich gesagt finde, dass es ein bisschen das ein bisschen großes Schlachtfest so alles in allem war. Und da hat er gesagt, ach, das macht nichts. Die Brasilianer, die haben so oft gewonnen. Ist ganz okay für sie, wenn die jetzt mal verlieren und so. Also hat mir dann noch irgendwie so gut zugeredet, ich soll nicht traurig für die Brasilianer sein. Also ja, irgendwie, ich fand die sehr, sehr angenehm, die Leute dort. Deswegen, ich würde kaufen.
Griechenland war aber zu dem Zeitpunkt schon ausgeschieden.
War schon ausgeschieden, aber auch das schien sie mir mit einer freundlichen Gleichmut, ehrlich gesagt,
ja, ich habe auch neulich in einem italienischen Restaurant das sind auch echte Italiener, was ja nicht selbstverständlich ist bei italienischen Restaurants, aber in dem Fall schon. Und die haben dann auch gemeint, so, sie wünschen jetzt viel Erfolg und viel Spaß und so. Für die ist es jetzt auch zu gucken. Und,
ja. Ja. Nee, also man hatte eben auch so das Gefühl, sie beschäftigen sich da schon mit der WM, aber irgendwie ist es halt emotional, ist es natürlich auch so ein bisschen vorbei für sie. Und jetzt ist es eben so, genau. Ja. Und jetzt wollen sie am liebsten schöne Spiele sehen und da sind die Deutschen für sie im Moment doch eher eine präferierte Mannschaft.
Ja, natürlich, die sind ja auch als Touristen, sind ihnen die ja näher als die Brasilianer. Ich nehme an, die Anzahl der Brasilianer auf Korfu durch.
Keinen gesehen. Und wenn wir einen gesehen hätten, dann wäre es wahrscheinlich einer gewesen, der in Frankreich oder Deutschland lebt oder sowas.
Ja, ich war zu dem Halbfinale in der Commerzbank Arena im Stadion und da waren dann auch irgendwie auf dem Weg zur Bahn sind so drei Brasilien-Fans, die vermutlich keine echten Brasilianer waren, zumindest würde ich das jetzt auf den ersten Blick verneinen wollen, auch wenn ich ihnen da möglicherweise Unrecht tue. Und die liefen dann da auch so etwas geknickt zwischen den torkelnden und singenden Deutschland-Fans rum und es war dann auch so, ja, wir haben aber auch ein Tor gemacht, so. Ja, super.
Das war ganz toll.
Aber er hat das auch schon mit so einem Grinsen vorgetragen, dass er es nicht ganz ernst meinte. Ja.
Nee, also irgendwann Mitte der Woche waren wir in so einem Restaurant, wo uns auch der Wirt angesprochen hat, ja, so Fußball und so. Und dann meinte er so, ach ja, das war vor dem Spiel, wo die Niederlande dann verloren haben. Und dann hat er gesagt so, ja, er wünscht sich im Finale Deutschland gegen Niederlande, weil da kann er hier nur gewinnen. Weil das war eben in der etwas größeren Stadt, wo ganz viele Holländer auch waren. Und er meinte so, wenn er gefragt wird, je nachdem wer ist, sagt er immer, er ist für Deutschland oder er ist für die Niederlande. Aber auf jeden Fall wird er dann eine große Gruppe von Touristen sein, die extrem gut drauf sind. Und eine andere große Gruppe, die viel Alkohol brauchen.
Ja, da merkt man den Geschäftsmann.
Genau.
Sehr gut.
Jo.
Sehr schön. Also fahrt alle nach Griechenland. Das
nach Korfu auf jeden Fall.
Das kann der Krise nur helfen, wenn ihr da euer Geld ausgebt.
Ja.
Insofern macht das und die Leute da sind nett. Und
sehr nett und das Essen ist natürlich super.
Und das Meer ist mal mit Party und mal ohne, haben wir jetzt gelernt.
Und das Meer ist einfach toll.
Gibt es da Wellen, kann man das surfen? Nee, ist Mittelmeer, ne? Das ist ziemlich tot.
Wenig. Also und auch beim Schnorcheln muss man sagen, Ägypten ist es nicht, gell? Also es ist schon so...
Bin ich so der Schnorchler, das kann...
Bunte Fische, naja,
Mangelwaren.
Hellgrau gibt es auch. Aber
Hellgrau gab es auch im Summer Jam im Fühlinger See. Ja. So halbdurchsichtige, diese, wo man das Gefühl hat, der Fisch ist mehr durchsichtig als opak.
Ja, es gab schon so ein paar unterschiedliche Fische, aber man hat dann schon immer so das Gefühl gehabt, man unterscheidet graue Fische mit schwarzem Punkt und grauen Fisch mit schwarzem Streifen und schwarzem Fisch mit bisschen weißem Punkt und sowas. Und dann ganz hellgrüner Fisch und dann denkt man so, wow, hellgrün.
Ja, aber dann auch so dunkelschwarzen Meeresboden oder wenigstens so, dass es lichtdurchflutet, hell und freundlich aussieht?
Also je nachdem, in welcher Bucht man ist, gibt es schon auch mit hellem Sand und lichtdurchflutet. Aber natürlich zum Schnorcheln ist meistens ein bisschen interessanter irgendwo an der Steilküste oder sowas, wo eben die Fische sich rumtreiben. Die haben es ja meistens nicht so mit dem
Sandstrand.
Mit dem Sandstrand. Ja, also.
Na gut, ich bin wie gesagt nicht so der Schnorchler, das ist so...
Ja, ich habe ja immer Angst, so, da ich ja bekanntlich schon der Badewanne Angst vor Fischen habe, aber ich gehe trotzdem gerne schnorcheln.
Ja, das ist so eine Therapieprogramm, wo du dann so, ich stürze mich von oben auf den Fisch.
Ja, also ich habe eigentlich einen ganz schlimmen Fall von dieses durch den Schnorchel atmen, dieses Geräusch an sich finde ich ja schon unheimlich.
Ich krieg's dann immer hin, dass da irgendwie Wasser reinkommt und ich dann auftauchen muss, weil ich falsch geatmet habe und so. Also das finde ich fürchterlich.
Und ich fürchte mich auch immer davor, wenn ich dann in die Weite schaue, weil ich eben denke, wenn ich irgendwo weit entfernt einen sehr großen Fisch sehe, dann bin ich schon tot, bevor der zu mir kommt, weil ich vor Schreck gestorben bin und so. Also ich habe eigentlich immer Schiss, aber trotzdem gehe ich extrem gerne schnorcheln. Weiß auch nicht, was es ist. Vielleicht so, wie manche Leute Horrorfilme gerne sehen oder so.
Vielleicht.
Dass du denkst, oh nein, oh Gott, was passiert? Und dann siehst du diese kleinen Fische und denkst dir, okay.
Konzeptionell ähnlich, glaube ich, ja.
Vermutlich.
Ja,
ja, schöner gut. Urlaub auf jeden Fall. Korfu zu empfehlen.
Dann kommen wir mal zu der in letzter Zeit etwas vernachlässigten Kategorie.
Ja, immer wenn ich nicht da bin, dann lasst ihr es schleifen.
Das ist wahr. Hörerfrage.
Hörerfrage.
Die Kategorie. Lies doch mal vor.
Erst die lange oder die kurze?
Egal.
Fangen wir mit der langen an. Und zwar ist das eine Frage von Birgit Chantalle.
Ja, wir hatten ja gesagt, die Namen sind frei zu vergeben, wenn ihr wollt.
Ja, ich habe da einen Verdacht, wer das ist. Na.
Ja, vielleicht ist das ja aber auch ein echter Name, man weiß es nicht.
Na.
Birgit Chantalle.
Ich glaube, das ist ein Tier mit vielen Mägen. Na gut.
Okay.
Wie sehr interessiert ihr euch für Filmgeschichte und wie weit reicht das Interesse daran, in Klammern falls vorhanden? Was ist mit M, eine Stadt sucht einen Mörder, Nosferatu, King Kong oder Godzilla? Was ist mit der Tricktechnik eines Ray Harryhausen und den Kultfilmen eines Ed Wood? Was ist mit den Propagandawerken von Leni Riefenstahl? Welcher Film ist der älteste, den ihr je gesehen habt und fandet ihr ihn auch sehenswert? Filmgeschichte, Bob.
Ja, so wahnsinnig, dass ich das jetzt extra raussuche, ist das bei mir nicht. Also M, die eine Stadt sucht den Mörder, ihren Mörder, wie auch immer, hatten wir hier, glaube ich, schon mal besprochen in einer sehr, sehr frühen Folge. Der Martin ist ja eigentlich unser, ich gucke freiwillig alte, sehr alte und ganz, ganz alte Filme Typ, aber der ist jetzt heute nicht hier. Ich habe da relativ wenig sozusagen, ja, mich zieht's da nicht so zu. Also ich denke mir immer, ich habe so, wenn ich in meine Watch-Ever-Watchlist reingucke, dann ist da Nosferatu zum Beispiel drin, weil ich immer denke, müsstest du mal gucken. Aber im Endeffekt ziehe ich dann doch immer irgendwas anderes vor. Also so richtig zieht's mich da nicht hin. Ray Harryhausen kann ich immer nur wieder daran erinnern, oder mich daran erinnern, dass ich mal in einem Vortrag neben ihm gesessen habe und ihm extra noch den Platz für seine Frau freigehalten habe. Mittlerweile lebt er ja leider nicht mehr. Das finde ich schon faszinierend, wenn man dann so, also das war im Rahmen dieser Frankfurter Film- und Special Effects Messe, die es nicht mehr gibt. Da hat er einen Preis verliehen bekommen. Da habe ich ganz viel von diesen alten Sachen dort angeschaut. Und das ist auch hochinteressant, wenn man sieht, wie wir es damals gemacht haben. Und natürlich ist es heute alles ganz, ganz anders. Niemand muss mehr irgendwie aus Knetmasse und irgendwas, irgendwelchen Gips-Sachen Monster bauen, wo man Leute reinstecken kann. Und man kann es heute auch nur noch so ein bisschen belustigt anschauen. Also, ist halt schwer noch ernst zu nehmen, wenn man halt so im HD sofort sieht, wo alles Quatsch ist, was da passiert. Insofern so richtig, dass ich mich jetzt hinsetze und mir denke, dann muss jetzt mal ein 1951er XY nachholen. Nee, nicht wirklich. Wie ist das bei dir?
Ja, also ich habe, ich interessiere mich schon für alte Filme so, aber Filmgeschichte jetzt im historischen Sinn oder sowas. Also ich bin einfach in jeder Hinsicht, in allem, selbst in meinem eigenen Fachgebiet, ich bin eine schlechte Historikerin. Ich bin niemand, der besonders gut archivarisch funktioniert und irgendwie so. Also ich habe zu allem, jedem Thema, auch über Themen, bei Themen, über die ich schlau reden kann, nur kleine Wissensinseln. Und es gibt für mich einfach überhaupt kein Thema, wo ich so auf einen geschlossenen Teppich schaue und mir denke, so, ah, da habe ich jetzt den Überblick und so. Und das ist bei Filmen leider auch überhaupt nicht so. Und das, der Grund dafür, dass es nicht so ist, ist eben auch offensichtlich, dass es mich nicht ausreichend interessiert. Also ich habe zwar immer wieder alte Filme gesehen und fand sie ganz toll, aber selten hat mich das auch dazu gebracht, dann irgendwie unbedingt von dem Regisseur noch alles andere sehen zu wollen oder sowas. Und das war dann eher manchmal so zufällig, dass du dann doch noch was anderes gesehen hast und gesagt hast, oh, noch einer vom selben, aber das bleibt einfach bei mir nicht so hängen. Ich weiß nicht, ich bin.
Ja, ja. Also es geht mir auch so, wenn man mal so einen alten Film sieht, sei es jetzt ein Hitchcock oder zum Beispiel hatte ich mir mal angeschaut, den ersten Romero, den ersten Zombie-Film.
Ja, die habe ich gesehen, die alten.
Genau, und das ist dann schon interessant, wenn man sieht, wie hat dieses Genre angefangen, welche Erzählstrukturen sind damals schon gelegt worden, die man heute noch exakt genauso verwendet, die man nur irgendwie ein bisschen verfeinert hat. Das interessiert mich schon, aber es bringt mich dann auch nicht dazu, genau wie du sagst, nicht nur zu sagen, von dem Regisseur gucke ich jetzt alles andere, sondern generell zu sagen, und nächste Woche gucke ich 1957, sondern mache ich dann halt einfach nicht.
Ja.
Ja.
Also es ist immer so ein bisschen zufällig. Bei diesen Zombie-Sachen ist es eben, dass wir dann irgendwann mal irgendwo so eine Zombie-Box eben in den ganzen ganz alten Romeros erworben haben und sie dann tatsächlich so abgeschaut haben. Aber das war einfach so, es war halt da und den ersten fanden wir ganz lustig und dann haben wir halt weitergeschaut. Aber also ich muss auch sagen, ich habe ja mal angefangen, Theater, Film und Medienwissenschaft zu studieren. Und da war es so, deswegen auf die Frage, was sind die ältesten Filme, die ich gesehen habe, das sind ganz alte Filme, weil Schwerpunkt der Professorin, unter der ich da mein Studium begonnen und relativ schnell wieder beendet haben, war Film der 20er Jahre und so. Beziehungsweise eigentlich war ihr Schwerpunkt feministischer Avantgarde-Film der 20er Jahre. Und da habe ich eben einiges gesehen, was so filmgeschichtlich auf jeden Fall interessant ist, sich anzuschauen, wie das aussah und was die gemacht haben und wie die gearbeitet haben und sowas. Aber das, also das ist einfach, gehört für mich nicht in die gleiche Kategorie von Unterhaltung, sondern es ist eben so, ja, interessant, wie ich in ein Museum gehe und es interessant finde. Aber
ja. Also der älteste Film, der mir jetzt einfallen würde, den ich gesehen habe, ist Der große Diktator von 1940. Ob es jetzt noch vielleicht so ein paar Laurel und Hardy Filme, die, keine Ahnung, könnte ich jetzt keine Jahreszahl gerade spontan sagen, vielleicht sind die älter, vielleicht sind sie es nicht, weiß ich es gerade nicht, wahrscheinlich schon. Aber ja, wie du sagst, das ist so wie, man geht im Museum, man schaut sich das an. Also Große Diktator habe ich mit viel Vergnügen geschaut.
Ja,
aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sofort hingehe und die nächsten anderen aus der Periode gucke. Und auch in Leni Riefenstahl, glaube ich, kam auch in der Frage vor.
Genau.
Habe ich, glaube ich, keinen von gesehen.
Nur Ausschnitte.
Ja. Also, was ich interessanter finde, ist, wenn man so eine Talkrunde irgendwie, also wenn man mal so ein, es gibt ja solche Talks, wo dann irgendwie 3, 4, 5 Regisseure und ein Filmhistoriker oder sowas auf einem Podium sitzen und man hat das dann gespickt mit Filmausschnitten, woran sie belegen, worüber sie gerade sprechen, und dann siehst du halt die Kernausschnitte, wo gewisse Muster, Strukturen, irgendwas gezeigt werden. Sowas gucke ich gerne. Wenn sowas mal irgendwo als Feature oder sonst wie dabei ist oder als Dokumentation kommt, das gucke ich super gerne, weil es dann auch, da muss ich mich nicht durch 90 Minuten Film quälen, um die zwei Dinge, die quasi an diesem Film symptomatisch sind für später mal oder die irgendwann dann da das letzte Mal verwendet wurden oder was auch immer da gerade der Punkt ist, das ist einfach viel zu viel Material aufzuarbeiten.
Richtig, und das Wissen wird dann eben für dich strukturiert. Das ist einfach, die machen im Prinzip die Arbeit, die du dann sonst leistest, wenn du eben flächendeckend alles schaust und dann zu irgendeinem Ergebnis kommst. Also ja, eben Filme aus den 20ern habe ich einiges gesehen, aber nichts ist hängen geblieben eigentlich. Und ich würde auch sagen, also vielleicht Charlie Chaplin und dann sowas wie Filme von Elia Kazan und sowas. Da fängt es bei mir an, dass ich sagen würde, das ist so Unterhaltung im selben Sinne, wie irgendwann ich dann auch jetzt Film noch schaue. Aber trotzdem, genau wie du vorhin beschreibst, wenn ich vor die Wahl gestellt werde, an einem bestimmten Abend, schaue ich mir das an oder schaue ich mir irgendwie einen Film der letzten 8 Jahre an und so, dann ist der Fall, wo ich dann mich für 1947 entscheide oder sowas, ist schon extrem selten. Also das ist...
Ja.
Jo.
Gut.
Also deswegen, ja, ich bin da vielleicht nicht so die ganz...
Sind wir offensichtlich beide nicht.
Nee. Martin, wo ist Martin? Hol uns hier raus, Martin. Wir mussten gerade bekennen.
Ich habe gerade erklärt, dass wir Banausen sind, was alte Filme angeht.
Also Film Noir mag ich ganz gerne, aber eben auch genauso auf so eine selektive Weise. So den alten Film Noir. Ja.
Genau.
Tja, dann hätte ich noch eine andere Frage.
Ja,
und zwar von Hedda.
Hedda-Fragen sind ja immer...
Ah, die Fragen fürs Herz. Diesmal ist die Frage... Der Held oder die Heldin eurer Kindheit? Fragezeichen. Es gibt nicht immer ein Verb in dieser Frage. Also wer war?
Wir haben ein Verb gefunden.
Wer war der Held oder die Heldin deiner Kindheit?
Pedi Platsch. Nepomuk.
Haben wir noch was? Irgendein Schlumpf vielleicht?
Nein, Schlumpf habe ich nie gemocht. Okay. Wenn dann Poldi von Hallo Spencer. Poldi war super, hatte ich auch als...
Ja, das ist ein echter Held.
Als Figur so zum Hand reinstecken.
Als Vorbild ist das
ja,
schon.
Ja, ich will dir fressen.
Ja.
Einfach schon die kaputte Grammatik, da fängt schon an.
Da hat sich schon der Podcaster früh abgezeichnet. Etwas reduziertes Vokabular, egal, das macht nichts, geht trotzdem auf Sendung.
Genau. Ja, das würde ja bedeuten, dass du bei Hallo Spencer, dann hätte ja Lexi dein Vorbild sein müssen.
Ich glaube, ich mochte auch Poldi am liebsten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er mein Vorbild
war. Jedenfalls fand ich Mona und Lisa total nervig. Und
ich fand die Queech Boys ziemlich nervig.
Ja, die Queech Boys fand ich auch nervig. Egal.
Jetzt reden wir über Hallo Spencer. Also bei mir ist ganz klar, wer die Heldin meiner Kindheit war. Das war Mary Poppins auf jeden Fall. Ich war ein riesiger Mary Poppins-Fan und zwar nicht vom Film, weil den Film habe ich erst ganz spät gesehen. Sondern ich habe die Bücher geliebt als Kind. Und ich hatte tatsächlich, als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich Schauspielerin werden, um Mary Poppins spielen zu können. Und mir war damals gar nicht klar, dass es den Film schon gibt und es ein totaler Klassiker ist und so.
Da bin ich vollkommen unterbelichtet. Also Mary Poppins fand in meiner Kindheit nicht statt. aber ich bin ja auch in einem anderen Land groß geworden als du.
Ja.
Was in meiner Kindheit auf jeden Fall noch massiv vorgekommen ist, sind Bud Spencer und Terence Hill. Die gehören da einfach rein. Also die fand ich beide toll und ich wusste auch nie, wen ich cooler fand, weil Terence Hill war immer der sozusagen der Schlauere und der dünne Große, und jetzt bin ich ja auch eher ein dünner Großer als ein dicker, breiter, kleiner. Aber trotzdem fand ich immer Bud Spencers Signature Move, wenn er den Leuten immer so von oben mit der Faust auf den Kopf haut, das fand ich einfach immer viel cooler als Terence Hill seine "Ich weiche aus und hau dann nochmal zu" Nummer. Und als kleiner Junge ist man natürlich Raufbold und dann sind Raufbolden-Filme super. Und ich habe auch gerade letzte Woche nochmal Buddy haut den Lukas geguckt, natürlich ohne Terence Hill in dem Fall, mit diesem kleinen außerirdischen Kind, was mir damals schon immer auf den Keks gegangen ist, aber Bud Spencer ist einfach so schön grummelig in dem Film, weil die ist den ganzen Film über einfach grummelig. Und ja, Bud Spencer ist toll.
Ich glaube, ich war einfach war ich zu alt, als ich zum ersten Mal Bud Spencer und Terence Hill Film gesehen habe, weil ich habe das nie verstanden. Und das ist auch so, man versucht ja in einer Beziehung immer auch mal wieder einen Wunsch des Partners zu erfüllen, auch so gegen die eigene Neigung. Aber da kann ich, weil das ist häufig so, wenn du irgendwo durchsippen musst, läuft Bud Spencer und Terence Hill, dann sagt der Mark so, oh ja, und sowas. Und ich, ja. Ich denke mir so, ich liebe dich wirklich, aber ich kann mir das nicht anschauen. Ich kann da überhaupt nicht mit. Ich habe immer so das Gefühl, okay, Terence Hill, Bud Spencer minus Bud Spencer wäre ein bisschen okayer gewesen. Aber dann habe ich mir lieber irgendwie Adriano Celentano Filme angeschaut oder sowas.
Oh, Adriano Celentano war mein Vater auch ein großer Fan von. Des widerspenstigen Zähmung, wo er die Frau mit dem Bett auf den Marktplatz zieht. Ja, da ist sehr schön. Aber nee, bei mir war es dann doch eher, vielleicht Louis de Funès noch.
Oh den, ja. Ja,
das habe ich neulich mal wieder einen kurzen Ausschnitt beim Durchseppen irgendwo gesehen. Aber nee, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Didi Hallerforden-Film, einem Louis de Funès-Film und einem Bud Spencer und Terence Hill-Film, würde ich sofort den Terence Hill und Bud Spencer-Film angucken. Wobei ich die Western lieber mag, als die, wo sie in der Neuzeit irgendwie durch Miami ziehen oder so. Kann man alles gucken, aber die Western sind besser, finde ich. Ja.
Tja.
Also das ist auf jeden Fall Held meiner Kindheit. Kann ich sagen, ja. Ansonsten bis jetzt gerade nicht, was mir noch so einfällt.
Als ich so 10, 11, 12 war, war ich dann riesen Robert Redford-Fan. Das habe ich irgendwie auch so. Das war das einzige Mal in meiner Filmfan-Karriere, dass ich so Bücher über einen Schauspieler gekauft habe und sowas. Ich meine, gut, sowas macht man jetzt auch wegen des Internets so nicht mehr, aber irgendwie so ein Bildband mit Robert Redford, was jetzt ziemlich lustig ist, weil ich habe den vor gar nicht so langer Zeit mal wieder angeschaut, weil der natürlich endet dann 1992 oder sowas. Das ist natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen lustig,
ja.
Aber mit lauter Hochglanzbildern von Robert Redford drin.
Weil du den so toll fandst, oder?
Ich fand den ganz toll. Ich finde auch bis heute, dass es ein toller Mann ist, und er war natürlich unglaublich schön früher.
Wie viele Jahre älter ist Robert Redford als du?
Wir wollen nicht zählen.
Okay.
Wollen wir nicht zählen. Aber ich habe jetzt es gibt ja diese Städtepartnerschaft zwischen Bad Soden und Kitzbühel. Da waren wir in Kitzbühel und
Hattest du erzählt, woher diesen Film da?
Downhill Racer, genau. Und in Kitzbühel haben die eben jetzt diese Ausstellung zum Film im Moment, die sich Bad Soden dann irgendwann auch ausleihen wird. Und das war wirklich toll, weil da haben wir uns dann in der Ausstellung eben die Bilder angeschaut, die irgendwelche Kitzbühler damals von Robert Redford gemacht haben und so. Und da war er noch echt jung, muss man auch sagen. Und da stand ich wirklich so drin und da habe ich mich gefühlt wie in meiner Kindheit, weil ich wieder dachte so, oh, Robert Redford ist so schön. Ist einfach so schön.
Tja.
Wer
ist der Robert Redford von heute, was glaubst du? Also dann war es ja irgendwann Brad Pitt und so, jetzt ist es vielleicht nicht mehr Brad Pitt.
Also ich finde, diese Frage hat ja unterschiedliche Dimensionen. Wenn man nur fragt, wer ist so schön, wie er war, okay, dann fallen einem vielleicht ein paar ein. Aber ich finde eben bei Robert Redford, ich finde einfach die Persönlichkeit, die so dahinter steht und auch natürlich die Intelligenz, die er in vielen Dingen demonstriert und so. Also würde ich mich jetzt schwer tun, das bei Brad Pitt so festzustellen, ja, ehrlich gesagt.
Aber,
also ich habe vor 10 Jahren oder so habe ich immer gedacht, Viggo Mortensen ist so ein bisschen der Robert Redford der Gegenwart. Aber vielleicht ist der sogar noch widerwilliger, sich in diese Industrie so einspeisen zu lassen und zieht sich noch stärker zurück. Ich weiß nicht, weil der hat ja irgendwie in gewisser Weise dem Superstartum doch auch widerstanden, mehr oder weniger, und hat sich da nicht so reingefügt, wie man vielleicht hätte erwarten können nach den Herr der Ringe. Ich weiß nicht. Es gibt sehr viele attraktive Schauspieler, aber vielleicht ist das auch einfach so ein Ding der ersten großen Liebe. Sowas wie Robert Redford kommt für mich nicht wie
Verstehe.
Deswegen ist natürlich für mich höchst befriedigend, dass er heutzutage mit einer Deutschen verheiratet ist.
Tja, hättest du dich mehr anstrengen müssen, das hättest du sein können.
Naja, es wäre schon ein bisschen alt. Muss man auch sagen.
Wer weiß, ob der es noch auf den Berg rauf geschafft hätte.
Keine Ahnung.
Ja, man weiß.
Der lässt sich tragen.
Er hat da Leute für. Und ein Helikopter.
Ja, also gut. Robert Redford und Mary Poppins, bei dir bleibt es bei Terence Hill und Piddy Blutch und Poldi.
Poldi, genau.
Liebe Hörer, denkt darüber mal nach.
Ja.
Wer waren denn eure Helden?
Vielleicht haben wir auch einfach nur das Wort Kindheit unterschiedlich interpretiert. Vielleicht ist das auch ein Teil der Antwort.
Ja, das kann sein.
Ja.
Ja, also wenn wir von ganz früher Kindheit reden, dann war es natürlich der Christoph, das ist ja ganz klar.
Ach so, naja, ich war der ältere Bruder bei uns in der Familie, insofern ich hatte keinen großen, wo ich hinschauen konnte.
Also als ich ganz klein war, war ich überzeugt, dass der Christoph unbesiegbar ist.
Weil er dich das hat spüren lassen, oder wie?
Nein, einfach weil der mir so kompetent war.
Wann sich und wie sich das gewandelt hat, darüber reden wir jetzt nicht. Stattdessen entlassen wir euch in euren WM-Taumel oder in eure WM-Traurigkeit. Wir wissen das noch nicht. Für uns ergibt sich das jetzt gleich. Und in der nächsten Woche reden wir dann über was anderes.
Hoffentlich auch wieder über Sneakfilme.
Ja.
Okay.
Tschüss.
Bis dann.